Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Okay, heute auch wieder ein Novum in meinem Podcast. Und zwar haben wir die ersten Zweiteiler mit Michael produziert, weil letztes Mal sind wir hier so toll zusammengesessen und haben 1,5 Stunden uns vertieft unterhalten und waren total geflasht, um dann festzustellen, dass die Tonspur ab Minute 36 nicht mehr mitgespielt hat. Das heißt, wir haben aus der Niederlage eine Chance gemacht, ja, und wir haben uns ein zweites Mal getroffen, worüber ich sehr glücklich und dankbar bin, dass ich mit dir heute nochmal eine Podcast-Session verbringen darf. Deswegen herzlich willkommen zur Teil 2.
Ich freue mich riesig darüber, Thomas, und glaub mir, das wird noch besser als der Teil 1.
Da bin ich mir sicher, weil diesmal bin ich noch besser vorbereitet. Halt dich fest. Ich habe mal noch mal eine kurze Rekapitulation gemacht, Michael, damit wir die Leute, die jetzt die Staffel 2 hören, noch mal mit abgeholt sind. Ja? Mhm. Und zwar haben wir über euer Unternehmen gesprochen und ich habe festgestellt, ihr habt bestimmte Sachen anders gemacht und die würde ich jetzt noch mal gerne aufzählen und dann kannst du mir sagen, ob das richtig oder falsch ist.
Okay.
Also ihr habt aufgrund deines Backgrounds früh angefangen, Daten zu strukturieren, abzulegen und mit Daten zu arbeiten. Mhm. Ihr habt angefangen, auf diesen Daten mit MVPs Automatisierung im ganzen Sales-Prozess zu machen an unterschiedlichen Stellen.
Ja.
Ihr habt als ein zentrales Kern eurer Dienstleistung dieses Kundenportal entwickelt, wo ihr quasi in Echtzeit mit der Automatisierung, mit den Daten, den Kunden Daten vor Augen führen können, die normale Recruiter vielleicht erst nach 4 bis 6 Wochen rausfindet. Das heißt, ihr habt Time-to-Market kreiert. Mhm. Das heißt, der Kunde sieht, das ist ein Vergleichsprofil, das ist das Vergleichsgehalt und ihr könnt mit euren Vertrieblern, Key-Account-Managern viel früher im Briefing Outs abholen, also Recruitment Outs, wo der Kunde vielleicht erst nach 6 Wochen draufkommen würde. Also ihr spart euch diese 6 Wochen Recruitment-Zeit und ihr habt eine Vertriebsmannschaft, die durch diese Automatisierung, durch dieses Kundenportal, durch diese Datenstärke enabled ist, auf den richtigen Prospect zu arbeiten, auf den richtigen Job zu arbeiten und die Jobs, die nicht richtig sind, früh auszusortieren. Mhm. Und ihr habt, und das ist das eigentlich die krasse Sache, wo wieder ein Snippet draus wahrscheinlich generiert wird, ihr habt euer klassisches Prozent vom Jahreszielgehaltmodell in ein Subscription-Modell umgestellt, wo der Kunde für 6 Monate ein paar tausend Euro bezahlt für 1 Slot, in dem 1 bis mehrere Positionen rekrutiert werden können.
Richtig, genau. Wir wollten eine langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen schaffen und wir sagen einfach, das Unternehmen skalieren ja über Mitarbeiter und wir möchten gerne, dass unsere Kunden erfolgreich sind und wachsen können und nie wieder den Need haben, dass sie zu wenige Mitarbeiter haben. Und ich glaube, das ist auch ein großer Pain, den wir bei den Unternehmern lösen, weil du ja häufig teilweise Recruiting-Abteilungen hast, die vielleicht noch nicht so gut ausgebildet sind, vielleicht auch nicht so viele Tools benutzen können, ja, weil woher können sie das auch? Also die sind meistens auch nicht gut ausgebildet. Und durch diese Multi-Channels, die wir heutzutage haben, die wir allen können, brauchst du ja so viele Experten und Spezialisten und wir haben dafür einzelne Abteilungen. Mhm. Das ist, warum wir all das als Plugin in Unternehmen bringen, warum du skalieren kannst.
Okay, habe ich verstanden. Jetzt war ich nochmal auf eurer Homepage, Michael, und ich habe gesehen, da ist ein Statement, das wollte ich dich jetzt mal fragen. Da steht, über 120 Besetzungen haben in diesem Slot 4 bis 6 Positionen besetzt, steht auf eurer Homepage. Mhm. Heißt das, ich zahle jetzt als Kunde für diesen 6-monatigen Slot, den ich mir einkaufe, oder 12-monatigen Slot, glaube ich, das sind die 2 Modelle,
ja.
Dann zahle ich ein paar tausend Euro für die 6 oder 12 Monate oder ist es pro Monat?
Nee, also du hast quasi sowas wie ein Lizenzmodell. Also ganz einfaches Beispiel, du hast ja häufig als Unternehmer die Entscheidung make or buy. Also stelle ich mir einen Recruiter ein oder ich hole mir unseren digitalen Headhunter, die Headfound. So, das ist die Idee dahinter. Und natürlich ist dieser digitale Headhunter genauso wie eine Person, ein Mensch ja limitiert in der Anzahl der Stellen, die du gleichzeitig betreuen kannst. Und deswegen haben wir gesagt, so hey, bei uns ist es so, dass du einen Slot hast, dann legst du eine Stelle, sagen wir mal, du suchst einen Buchhalter als Beispiel. Also jetzt hast du nach 4 bis 6 Wochen den ersten Kandidaten, den du unterschriftsreich hast als Beispiel, dann kannst du die Stelle wieder wechseln und suchst dann einen Vertriebler oder einen ITler oder was auch immer und einen Ingenieur, den du brauchst. Das heißt, unsere Kunden können immer wieder neue Positionen da drauflegen und damit bekommen wir quasi einen Mix hin und auch eine höhere Performance, weil dadurch, dass du auch die unterschiedlichen Qualifikationen innerhalb dieser Zeit besetzen darfst, hast du natürlich bei manchen Stellen, wo du etwas länger brauchst, also ich meine, so ein Ingenieur für einen spezifischen Tiefbau oder so, wird etwas länger brauchen als vielleicht ein Buchhalter oder vielleicht ein Vertriebler. Mhm. Ja, und der Mix macht das am Ende und ich glaube, das Entscheidende ist, dass du als Unternehmen die Flexibilität brauchst, ohne Probleme unterschiedliche Stellen zu besetzen und zu skalieren. Und dafür brauchst du einen Profi. Und viele fragen mich, Michael, warum seid ihr denn so viel besser als, weiß nicht, Indeed oder viele andere in diesem Bereich?
Hays habt ihr auf der Homepage geschrieben.
Haben wir auch. Ja, stimmt. Und ich glaube, was das Besondere ist, Recruiting ist halt so komplex und einfach zugleich, weil du einfach sehr, sehr viele Channels gleichzeitig betreuen musst. Nicht jeder Bewerber ist auf jedem Portal. Also du findest halt nicht deine Top-Bewerber immer nur auf Indeed oder nur auf LinkedIn oder nicht nur auf Xing oder nicht nur auf StepStone. Jede dieser Plattformen hat ja einen Background, nenne ich mal, wo sie herkommen, wo ihre Stärke liegt. Und das Schöne ist, dass wir halt all diese Klaviaturen bespielen dürfen und du hast damit quasi automatisch ein Plugin zu all diesen Plattformen über unseren digitalen Headhunter.
Das ist dieses Dreieck zwischen Stellenanzeigen, Werbeanzeigen und aktive Suche.
Genau, richtig.
Sind das aktive Suche, sind das richtig Headhunting-Calls, dann kalt, also so wie wir das früher gelernt haben, bis heute fast keiner mehr macht?
Richtig, wir nehmen das den Hörer in die Hand und wir telefonieren sehr viel.
Mit dem roten Telefon, haben wir früher gesagt.
Bei uns ist es vielleicht nicht das rote Telefon, aber ja, wir callen sehr viel. Und ich glaube auch, dass du am Telefon wirklich die Welt verändern kannst. Also ich weiß nicht, ob du den Film The Wolf of Wall Street kennst. Ja?
Klar.
Ich glaube, die ersten 40 Minuten sind auf jeden Fall für jeden sehenswert. Was danach passiert, kann jeder selber entscheiden, wie gut der das findet. Aber weißt du, wo ich gesehen habe, wie die Jungs dort am Telefon die Welt verändert haben. Weil, guck mal, wer hat denn heutzutage schon wirklich Zeit? Attention, ja, wird ja einer der wichtigsten Ressourcen in Zukunft sein.
Ja.
Und wir werden ja so vollgeballert mit Ads, mit Informationen. Aber wenn sich jemand wirklich Zeit für mich nimmt, mich anruft und sagt, hey Thomas, schau mal, ich habe gesehen, du hast ein super spannendes Profil und ich habe ein mega geiles Angebot. Hast du mal Bock, dir das ganz kurz anzuhören? Dann kannst du super entscheiden, ob es was für dich oder nicht ist. Sagst du, wow, einer hat sich für mich Zeit genommen, einer hat sich mit mir beschäftigt und er macht mir heute ein Angebot und ich kann darüber entscheiden. Ich meine, wie viel Mehrwert schafft das? Ja, und ich glaube, dass viele Unternehmen einfach Angst haben, so diesen Channel wirklich zu leben. Aber wir sehen den Mehrwert darin, weil wir uns vorher wirklich gut mit Daten beschäftigt haben und sehen, hey, du bist ein Perfect Match dazu in dem Bereich. Und das schafft, glaube ich, auch den großen Unterschied, was viele Unternehmen vielleicht gar nicht so exzessiv machen können.
Jetzt habe ich da noch ganz viele Folgefragen und wahrscheinlich der Zuhörer, die Zuhörerinnen stellen sich jetzt auch die Frage, was kostet das denn, dieses Lizenzmodell?
Also schau mal, wenn du dir einen Recruiter einstellst.
4.000 Euro.
4 oder 4.500, genau, ja. Plus Arbeitgeberanteil wirst du ungefähr bei 6.000 Euro liegen. Mhm. Was du noch nicht hast, ist irgendwelche Ad-Schaltungen, du hast noch keine LinkedIn, keine Xing, du hast dem Mitarbeiter noch kein Setup gegeben. Das heißt, er kostet dich vermutlich relativ schnell 10.000 Euro, wenn du all das zusammenrechnest. Das heißt, wir sagen, ein Recruiter kostet das Unternehmen ungefähr 120.000 und durch unser Produkt versuchen wir, dir dort ungefähr eine 50% Ersparnis zu machen. Das heißt, du zahlst bei uns für 4 Wochen 6.000 Euro für diesen Slot, inklusive des Key-Accounters und des Headhunters und all diese Tools und die Plattform.
Okay, das Lizenzmodell ist dann quasi pro Monat.
Ja.
Und wenn ich 12 Monate buche, ist es dann billiger?
Nein.
Das heißt, für einen 6-monatigen Prozess, in dem ich, wie auf der Homepage schreibt, 4 bis 6 Positionen besetzen kann, zahle ich 5.000 mal 6, 30.000.
Also, um das mathematisch richtig darzustellen, ist es so, dass wir eine 4-wöchige Abrechnung haben.
Ja.
Macht einen kleinen Unterschied. Und der entscheidende Punkt ist bei uns so eine Art Verlängerungsquote und ein Break-Even. Also, unser Ziel ist es, dass du mit unserem Modell immer gegenüber den klassischen Headhunting-Verträgen Geld sparst. Mhm. Das ist der wichtigste Part. Weil ich habe ja häufig Unternehmer oder Geschäftsführer am Apparat und für die ist es eine ganz einfache mathematische Rechnung. Die sind ja meistens rot und blau. Ja, die wollen sich nämlich, in was von der Zeit lieferst du mir was und was kostet mich das? So, wenn ich dir sagen kann, ich kann deine Zeit verkürzen und du sparst Geld, dann sagt er, das ist der Deal, den ich eingehe.
Ja.
So simpel ist die Welt. Und das ist das, worum es eigentlich am Ende geht.
Okay. Aber wie ist denn jetzt dann die arithmetische Formel genau?
6.000 Euro für 4 Wochen.
Okay. Was passiert nach den 4 Wochen?
Nee, also der Vertrag läuft ja Minimum dann 6 Monate und wird alle 4 Wochen abgerechnet.
Ja.
Und dann hast du automatisch eine Verlängerung. Ja, wenn du sagst, hey, das ist cool, dann geht dir in die nächste Phase.
Okay. Und auf der Homepage habe ich gelesen, wenn in den 6 Monaten dann keine Stelle, dann verlängert ihr das so lange, bis mindestens ein Placement rausgekommen
ist. Ja, genau. Also uns ist auch wichtig, die Verantwortung auch zu übernehmen. Also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeit mit Leistungsversprechen in meiner Vergangenheit gehabt, weil das Thema ist, ich darf ja den Mitarbeiter für dich ja nicht einstellen. Also du entscheidest es ja nach wie vor. Und deswegen haben wir uns immer Kennzahlen angeguckt, die wir garantieren können. Das heißt, die Anzahl der Vorschläge und so weiter. Also das haben wir alles selbst ja in der Hand. Aber wir sind auch dahin gegangen und haben gesagt, hey, wenn am Ende für den Unternehmer immer noch keine Einstellung passiert ist, dann ist es ja trotzdem obsolet. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir arbeiten so lange für dich kostenlos, bis du in diese Einstellung dann bekommst.
Spannend. Und wenn jetzt ein klassischer Headhunter, so wie ich das gewesen bin, den Podcast hört und sich denkt, sagen wir mal, das ist jetzt ein Unternehmen mit 50 internen Mitarbeitenden oder 60, die Festanstellungsvermittlung machen und dahin kommen wollen, wo du jetzt bist, ein digitaler Recruiter, digitaler Headhunter zu werden. Wie lange brauchen die, um dahin zu kommen? Und was müssen die machen?
Also das ist eine gute Frage, ob überhaupt das Headhunting in der Zukunft so funktioniert, wie es heute funktioniert.
Mhm.
Das würde ich hinterfragen.
Okay, können wir gleich mal drüber sprechen, wie die Zukunft der Branche aussieht
und
unserer Berufsdisziplin.
Und ich glaube, dass wir heutzutage so 2 Trends haben. Schon mal das eine im Recruiting ist ein Riesenvorteil. Ich kann einfach ein Telefon in die Hand nehmen, ich kann mir eine LinkedIn oder Xing-Lizenz kaufen und kann eigentlich schon loslegen. Das heißt, der Einstieg in diese Branche ist ja sehr niedrig.
Ja.
Womit sich sehr viele schwer tun, ist dann wirklich diese Leistung zu erbringen, weil sie so komplex und so teuer geworden ist. Also auch die Preise für die Ads-Schaltung, für die LinkedIn-Xing-Lizenzen, ich meine, wir geben Unsummen dafür aus. Die rechnen sich nur, wenn du ein großes Volumen Volumen treibst. Und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, aktuell irgendwie 850 Stellen offen. Also wie viele Unternehmen kennst du in Deutschland, die gerade 800 Stellen besitzen dürfen? Selbst Großkonzerne können das gerade nicht. Wir schon. Und vor allem, dass wir von der Pika an deutschlandweit losgelaufen sind. Also wir haben uns nie auf eine Region oder auf irgendeine Qualifikation spezialisiert, sondern gesagt so, hey, wir haben quasi einen digitalen Headhunter, der quasi alle deine Qualifikationen besetzen kann. Und wir natürlich im Team durch die Größe auch unterschiedliche Spezialisten haben, die dann unterstützen und dann die einzelnen Stellen auch betreuen können.
Welche Skills könnt ihr nicht? Da frage ich mal so rum.
Also was wir nicht so viel machen, würde ich vielleicht sagen, das nicht so häufig ist, weil das nochmal eine etwas andere Journey ist, so, was nicht, so ein Vorstand oder sowas. Mhm. Ja, wir machen auch einzelne Geschäftsführer, aber da kommt es immer drauf an, weil dort wird häufig in diesem Executive Search Bereich kommen ja noch solche Thematiken wie rein, dass du noch ein anderes Assessment durchläufst. Ja, dann hast du, was nicht, noch einen Professor,
Eignungsdiagnostik
und sowas drin. Damit haben wir uns nie beschäftigt. Wir sind halt auf rein Performance, also den Target zu definieren, den anzusprechen, ihn zu pitchen und dann in den das Gespräch zu bekommen. Das ist unsere Stärke. Deswegen machen wir da genau diesen Unterschied. Wir garantieren dir, dass du diese Top-Leute bekommst, aber ab dem Moment übernimmt jemand entweder noch ein Externer oder das Unternehmen selbst, weil wir das nicht abbilden, was nicht unser Fokus ist. Und wir sagen auch immer, wir müssen uns jetzt nicht mit Federn schmücken, die wir nicht können.
Das ist jetzt aber das Hierarchie-Level gewesen. Aber in eurem Hierarchie-Level, was euer Sweet Spot ist, gibt es da Skills, die ihr nicht macht?
Nicht, dass ich wüsste.
Also ihr macht Sales, ihr macht Engineering, ihr macht Life Sciences, ihr macht Finance, Ärzte, ihr macht IT, Ärzte, auch Krankenpfleger, auch Schreiner.
Ja, machen wir.
Auch Juristen.
Ja, sehr viel sogar.
Was ist der größte Prozentsatz? Was ist euer häufigster Skillbereich?
Also ich würde sagen, aktuell hängt das immer sehr viel davon ab, wo sich der Markt gerade so ein bisschen auch bewegt. Mhm. Du merkst einfach, dass gewisse Branchen immer eine höhere Nachfrage haben und somit verändert sich auch bei uns das Jobangebot auch innerhalb dieser Plattform. Wir gucken uns immer an, was closen wir eigentlich aktuell ziemlich viel. Und wir waren mal sehr, sehr stark im Baubereich, Hochbau, Tiefbau, super stark. Das war in der Corona-Krise. Ja, und auf einmal ist ja sehr stark abgeflacht. Also das wird super wenig gebaut. Und auf einmal kommen wieder neue Bereiche höher.
Vor zwei Jahren habe ich mal viel Finanzpositionen gesehen gehabt. Kann das sein?
Auch mal eine Zeit lang. Also ich glaube, aktuell sind auch zum Beispiel Steuerberater irgendwie ziemlich spannend. Da gibt es eine große Veränderung auch bei den Steuerbüros, die ich glaube ich aktuell auch in so einer Konsolidierungsphase sich auch begeben, weil du merkst einfach, dass viele Altgesessene gar nicht so viel investiert haben und die bekommen keine neuen jungen Leute nach oder haben keine Nachfolgeregelung oder es gibt gar nicht so viele große Kanzleien. Ich muss sagen, wenn ich selber wundere, in dem Bereich ist der Christoph Jun von Jun & Partner, lieben Gruß auch an der Stelle, wie er sein Unternehmen skaliert hat, er auch als Aushängeschild des Unternehmens, das macht er richtig toll.
Das ist eine Steuerberatungskanzlei, oder?
Richtig, genau. Aus Köln.
Aus Görlach. Genau. Ich dachte, du kommst aus Just. Bist du dann hier eher Düsseldorfer als Kölner?
Nein, also ich habe ja seit 2018 in Köln gelebt.
Just. Okay, Köln. Nee, nur Spaß am Rande. Okay, das heißt also, ihr seid da eigentlich agnostisch, was die Skills angeht, wandert dem Markt Nachfrage hinterher.
Ja, richtig, also wir haben ja quasi dieses Lead-Scoring-Modell, was uns quasi sagt, welche Branchen gerade aktuell eine höhere Nachfrage haben. Und wir closen, oder unser Ziel ist es, immer Wachstumsunternehmen in die Funnel reinzubekommen, damit wir long-term-technisch das Unternehmen skalieren können. Weil du brauchst halt dieses Wachstum, damit du auch in die Mitarbeiter einzahlst. Und ich glaube, das große Problem ist auch bei den vielen, wenn du dir zum Beispiel jetzt nur die da reinen Daten angucken würdest, also sagen würdest, hey, ein Unternehmen hat, keine Ahnung, ich sag mal, 6 Stellen offen für Jobs ab 60.000, was für unsere Abos super spannend ist, weil die da sehr schnell sehr viel Geld sparen. Auf der anderen Seite weißt du ja gar nicht, ist das ein Wachstumsunternehmen oder nicht, weil wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, 300 Mitarbeiter hat, ist es relativ wahrscheinlich, dass sie so 5 oder solche Stellen haben, alleine durch die Fluktuation.
Ja, klar.
Hast du aber nur einen Laden, der 50 Mann groß ist und hat den gleichen Bedarf, merkst du, oh, die müssen ja wirklich Geld investieren, weil das im Verhältnis zu der Fluktuation gar nicht mehr passt. Das heißt, der Bedarf ist 2 oder 3 Mal so groß wie ein normales Unternehmen. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Wie kriegst du das durch die Daten, diesen Sweet Spot raus, dass du die Berechnung so hast, dass sie dir diese Wachstumsindikatoren zeigen, damit du dich in die richtigen Leute reinbekommst?
Und verrat die Antwort, wie bekommst du das raus?
Durch unser Lead Scoring Modell.
Und wie sieht das aus?
Also es sind auch Daten, die wir aggregieren. Also die müssen wir uns vorstellen, wir haben große Scraping-Farm gebaut, die sich das Verhalten von Unternehmen auf Basis von Stellenanzeigen angucken. Und dann holen wir uns noch weitere Daten, wie die Größe des Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter und dann berechnen wir Verhältnisse aus und benchmarken die zu einem Target. Und wenn du da drunter oder drüber bist, also mathematisch berechnet, dann bekommst du solche Hinweise schon relativ früh.
Und was ist der Hotshit-Client im Moment?
Boah, weißt du, das ist eine gute Frage. Ich könnte sie aus dem Stegreif nicht beantworten, weil ich, das verstehen auch viele nicht, im Tagesgeschäft nicht bin. Ich habe weder was mit Kunden zu tun, noch großartig was mit Lieferanten. Ich arbeite nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen und der Profi da drin, den muss ich auf jeden Fall mal auch ein Gespräch führen, ist mit meinem Bruder Jan, weil der ist der Mann, der dir all diese Fragen beantworten kann.
Na gut, dann gibt es da noch eine dritte Staffel davon. Kein Problem, das machen wir gern mit dem Jan. Okay, spannend. Sorry, ich muss mich heute irgendwie räuspern, eine kleine Erkältung. Bei dem Wetter bleibt es nicht aus. Sag mal, wenn wir jetzt nochmal da bleiben, wie sieht denn dann deine Entwicklung aus? Was passiert denn da noch bei deinem Unternehmen? Du bist jetzt schon relativ weit oder sehr weit. Oder sag mal, nochmal anders gefragt, von 1 bis 100. 100 ist maximal digital. Wo stehst du in der Reise im Prozent?
Also für meinen Kopf sind wir noch lange noch nicht da, wo ich es gerne sein möchte. Mhm. Ich würde das vielleicht sagen, vielleicht 20% davon, was ich gerne noch.
20%?
Ja.
Und wo ist Haze?
Ich weiß nicht, ob die bei 5% sind. So gefühlt.
Gruß geht raus und gute Besserung an dir, Kahn, an der Stelle.
Ja, kenne ich leider nicht persönlich, aber auch gute Besserung von meiner Seite. Weißt du, ich glaube, schau mal, du bist ja ein alter Hase. Ich meine, du kennst diese Branche ja viel, viel besser als ich. Ja? Und ich habe dir auch gesagt, dass ich mich ja gar nicht diesem Stuffing-Game ja zugehörig fühle.
Ja,
das haben wir einmal mal diskutiert.
Aber ich tue dich immer in die Schubkarre da reintun.
Das ist schwierig. Aber du weißt, es gab ja so eine Art goldene Ära.
Ja.
Ja, so eine Zeit, wo diese Unternehmen einfach unheimlich viel Geld verdient haben. Und da ging es einfach nur, ich brauche den nächsten Disponenten. Und dann hast du dann quasi Multiplikatoren gehabt. Mhm. Aber das Ganze hat sich ja verändert.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite Riesenkonzerne, die einen Unmengen an Mitarbeiter gerade bezahlen müssen, damit sie quasi eine Leistung bringen, die eine kleine Headfound zugleich schaffen kann.
Mhm.
Und ich glaube, diese Transformation eines großen Konzerns mit so vielen Mitarbeitern und so wenig IT, Strukturen, Automatisierung, ist viel, viel schwieriger, als wenn du einen kleinen Laden, also mit, was ich knapp über 100 Mitarbeitern hast, der viel agiler sein kann, aber all das von der Pike an gemacht hat. Weil du musst dir vorstellen, ich bin ja 2019 gestartet mit dir und wir haben ja im 2020 direkt die Corona-Krise kennengelernt. Und ich weiß nur, beim Start, da war ich auch mal beim Indeed so ein Roundtable mal eingeladen und dann haben die mich gefragt, ja, und wie macht ihr das? Ja, so deutschlandweit. Das habt ihr schon in allen diesen Niederlassungen? So, nee, wir machen das digital per Telefon und per Teams-Calls und so. Nee, das geht doch gar nicht. Also ich muss doch meinen Kunden reinlaufen, ich muss diesen Stallgeruch hören. Da dachte ich mir so, Lunge, so ganz ehrlich, also ich muss nicht in jedes Unternehmen reinlaufen, um zu verstehen, wie der Laden funktioniert. Ich kann mir dafür einen Prozess überlegen, ja. Also Unternehmen haben ja Strukturen und da haben wir ja schon sehr wilde Diskussionen gehabt. Und dann kam die Corona-Krise und auf einmal mussten all diese Staffer anfangen, Online-Calls zu machen. Und die hatten weder die PCs, noch die Internetinfrastruktur, noch die Mitarbeiter waren ausgelegt. Und das war eigentlich unser großes Sprungbrett, weil wir da einfach vorbeigezogen sind, weil wir das von der Pike an gemacht haben.
Jetzt muss ich da schon noch mal eine kleine Einordnung vornehmen, mein lieber Michael, weil du hast ein paar Begriffe gesagt, ich bin ja ein großer Fan von Nominaldefinitionen, ja, und ich habe da einen wissenschaftlichen Artikel dazu geschrieben, was für mich externe Personalbeschaffung ist und welche Begriffe es da gibt. Und ja, natürlich, das, was du sagst, ist ein Disponent, der sehr in der Fläche sitzt, ist natürlich die klassische Zeitarbeit. Ja. Mhm. Aber also ich bin ja Haysianer gewesen und Hays hat über die Jahre ein sehr großes Niederlassungsnetzwerk auch ausgebaut über die Zeitarbeit. Aber das Perm-Recruitment in einem White-Collar-Unternehmen ist jetzt nicht regional, sondern ist skillbasiert deutschlandweit meistens. Also die ich kenne, die sind da, glaube ich, auch schon relativ vor Corona sehr kundennah. Aber nicht, dass man, also die Unternehmen, die ich getroffen habe, die haben jetzt nicht den Kunden treffen müssen, um den Job zu ziehen. Also das war nicht die Realität im White-Collar-Staffing. Aber es gibt die Interimsmanager, es gibt die White-Collar-Recruiter, es gibt die Zeitarbeit und es gibt die Personalberater, Executive Search. Das sind vier unterschiedliche Disziplinen, wo sich so unterscheiden würde. Und da sind die Recruitment-Prozesse anders und die Tools und die Methodologie sind anders, ja. Aber deswegen, auch wenn du es nicht willst, ich sehe dich auch noch in der externen Personalbeschaffung, nur weil du dein Modell auf Subscription umgestellt hast. Am Ende des Tages tust du immer noch externes Personal für deine Kunden beschaffen. Und das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner.
Das stimmt, unterschreibe ich. Ich glaube, was spannend bei dem Thema bei Hays ist, wenn wir jetzt gerade im Rekrutierungsbereich uns anschauen und im Bereich der Direktvermittlung, die arbeiten ja auch mit einer Datenbank.
Ja.
Die haben ja auch ein großes Portal aufgebaut. Und ich glaube, das, was ich für mich so ein bisschen verstanden habe, wir hatten ja den einen anderen Mitarbeiter ja mal von Hays schon mal in unseren Bewerbungsgesprächen. Und die große Herausforderung, die da, glaube ich, einfach besteht, und das haben viele Unternehmen, ist, deine Daten aktuell zu halten. Das heißt, du hast zwar eine Datenbank und deine CV-Suche, aber erstens bist du als Mensch sehr limitiert, wie du die durchsuchen kannst. Also weil du nur vielleicht ein paar Filter eingeben kannst oder die Leute, die so ein bisschen advanced sind, machen Ohr und End. Aber am Ende bekommen wir alle die gleichen Ergebnisse. Und ich glaube, weil bei Hays eine große Challenge war, und ich weiß nicht, ob sie das schon gelöst haben, ist das Updaten dieser Daten. Weil ich habe gehört, die haben ja eine ganze Abteilung, die nichts anderes macht, wie diese CVDs per Hand abzudaten. Und das ist einfach nicht mehr State of the Art und das kannst du auch nicht mit Millionen Datensätzen machen. Und das ist eigentlich das, wo man auch Qualität und Geld verliert. Weil wenn ich viele Menschen bezahlen muss, um Daten zu aktualisieren, was redundant ist, dann weiß ich, dass ich am Ende nicht damit skalieren kann. Und da hatten wir einfach einen ganz anderen Ansatz schon zu Beginn. Ich habe nie Menschen dazu benutzt, um Daten zu aktualisieren. Wir haben dafür Algorithmen und Scraper gebaut.
Ja, jetzt bin ich natürlich bei Hays schon seit 2011 raus. Das heißt, in der Staffing-World, in der Recruitment-Welt sind da schon 4-5 Generationen ins Land gegangen seitdem. Damals, glaube ich, und ich habe ja mit vielen Unternehmen zu tun gehabt, haben wir das aktuellste System gehabt bei Hays. Gerade in der Freiberuflichen beruflichen Projektbesetzung. Aber du hast recht, wir haben das alles händisch gepflegt und wir haben das sehr penibel händisch gepflegt. Und wir hatten dieses Rekrutierungsmanagement, auf was du anspielst, in Mannheim, irgendwie 30, 40 Leute, die vorbriefen und dann einstellen nach bestimmten. Das System hieß damals PVS. Das war ein super System. Aber natürlich hat dann irgendwann mal die Automatisierung, und ich weiß jetzt nicht, wie viel Hayes da mitgespielt hat oder nicht mitgespielt hat, ob sie sich da jetzt abgehängt haben oder nicht. Ich weiß nur, dass Hayes substanzielle Probleme hat, wie viele große Unternehmen. Also Randstad ist ja ein Konzern, über den du gern sprichst. Habe ich gehört, bauen ihr Niederlassungsnetzwerk von 450 auf 45 Niederlassungen zurück in Deutschland.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich ein großer Einschnitt, der höchstwahrscheinlich kostengetrieben ist. Ja, also man muss irgendwas tun, und wo spart man in unserem Unternehmen? Das ist dann an der Flächenstruktur. Die Frage ist, ob es der richtige Step ist, ja, ob man nicht lieber groß in Technologie investieren sollte. Aber das, was du gesagt hast, würde dann ja Randstad recht geben. Ja. Sie bauen ihr Niederlassungsnetzwerk zurück und digitalisieren sich und machen mehr aus 45 Standorte. Für Deutschland sind ja immer noch viel. Und machen dann immer noch regional, aber halt nicht mehr in Bamberg und Bayreuth, sondern dann ist es nur noch in Nürnberg. Keine Ahnung, was das Beispiel, richtige Beispiel ist. Okay, dann
ja. Vielleicht ein Statement vielleicht dazu. Für mich geht es gar nicht darum, ob ich 450 Niederlassungen oder 45 habe, ob ich die und die Datenstruktur habe, sondern viel entscheidend ist für mich, wie erfolgreich bin ich für meine Kunden.
Ja.
Und schaffen es meine Kunden mit mir zu skalieren.
Genau.
Und wenn ich nah genug an Kunden bin, und ich bin sehr, sehr, sehr fokussiert auf die Kunden, damit wir sie erfolgreich machen, weil dafür bezahlen sie mich am Ende, dann sollte eigentlich jedes Mittel recht sein, was sich am Ende rechnet. Und das ist, glaube ich, das A und O. Weil ich glaube, viele verlieren durch diese Größe, durch Struktur den Fokus auf den Kunden.
Ja.
Und ich glaube, das ist der wahre Wert, den wir erschaffen, in einer Beziehung gemeinsam dieses Vertrauen zu bekommen und das weiter auszubauen und zu sagen so, wow, ihr begeistert mich immer wieder, ich lerne von euch, weil wir sehen uns auch nicht als Dienstleister, sondern als Partner,
ja,
die auch dir Feedback geben zu deinen Mitarbeitern oder zu deinem Prozess, wenn du uns zum Beispiel nicht früh genug Feedbackzeiten gibst oder wenn wir viele tolle Bewerber ansprechen und die sagen uns, hey, das, was nicht der Recruiter ist, da mit einem Döner in ein Bewerbungsgespräch reingekommen oder der ist zu spät gekommen oder was auch immer, auch dieses Feedback auch weitergeben zu können. Und ich glaube, das ist die Qualität an der Zusammenarbeit, die wir uns bei der Headphone wünschen.
Ja, dann gebe ich dir 100% recht. Wenn ich in den letzten 4 Jahren viele Staffing-Unternehmen in Deutschland besucht habe, es gibt dieses klassische Denken, wir machen das so und der Kunde muss es deswegen so kaufen. Aber das zahlt sich dann am Ende des Tages nicht aus, ja, sondern man muss kundenorientiert denken, die Kundenlösung, und nicht, ob der interne Mitarbeiter jetzt nur Perm oder Contract oder Temp macht und wie die Skills abgegrenzt sind. Die Diskussion interessiert den Kunden nicht. Ja. Und dafür zahlt er auch Geld, dass er sich das nicht anhören muss. Das heißt, das Staffing-Unternehmen sollte sich meines Erachtens nach so orientieren, dass der Kunde und seine Serviceerbringung im Vordergrund steht und alles andere nachgeordnet ist.
Ja.
Da sind wir definitiv d'accord. Jetzt hat ja alles Schlechte im Leben immer was Gutes, und letztes Mal, wo wir unsere erste Folge dann abgebrochen hatten, sind wir ja dann essen gegangen, und da ist eine Sache, die ich jetzt immer erzähle, die möchte ich jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit nehmen, weil das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. So Oldschool-Recruiter wie ich haben ja, wenn sie einen Businessplan geschrieben haben, immer Durchschnittsmarge, Durchschnitts-Net-Fee-Income, das heißt im Perm sage ich jetzt mal, ich möchte ein Unternehmen aufbauen und jetzt stelle ich 20 Leute ein und die haben ungefähr 200.000 im Schnitt Net Fee Income im Jahr. Gut, dann habe ich einen Business Case für 4 Millionen. Ja, und jetzt möchte ich das skalieren auf 10 Millionen. Wie viele Leute möchte ich einstellen, um dahin zu kommen? Natürlich hat man dann drüber gerechnet, ob 200 oder 250 ein guter Durchschnitt ist. Aber da hast du was gesagt in unserem Mittagessen, das hat mich da beschäftigt. Das diskutiere ich auch mit einigen anderen Oldschool-geschäftsführenden Kollegen, die ich so treffe. Und du hast gesagt, mich interessiert eigentlich nicht mehr die Perspektive, wie viel Headcount ich brauche, um dann auf diese 10 Millionen zu kommen, sondern mich interessiert mehr die Perspektive, wie die Produktivität ist, die ich über KI erreichen kann. Also ich möchte die 200.000 auf 450.000 auf 700.000 auf 1 Million skalieren, damit ich am Ende des Tages die 10 Millionen mit 10 Mitarbeitern erreichen kann, die dann höchst produktiv sind und einen super Job am Kunden mit viel Calltime und viel Gesprächen machen. Und das ist eigentlich so, wie du denkst. Und ich wollte ja den Podcast mit dir machen, um die Divergenz zwischen einem klassischen Recruiter wie mir und einen digitalen Recruiter wie dir. Und ich glaube, da sind wir beim Punkt angekommen, oder? Diese Denkweise neben dem Lizenzmodell, was, glaube ich, ein ziemlicher Einschnitt in unsere klassische Denkweise ist, diesen Mindshift hinzubekommen, das ist eine Herausforderung, so alte Typen und Typinnen wie mich.
Also ich bin zum Beispiel auch sehr getrieben, damit mir mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich die wichtigste Kennzahl, die ich mir vornehmen muss, die ich verändern muss, damit ich die nächsten Schritte auch schaffe.
Ja.
Und das war für mich einer so der zentralsten Momente für mich, wenn ich es schaffe, meinen Recruiter so erfolgreich zu machen. Weil, guck mal, das Ganze bedient sich so ein bisschen. Weil einerseits wollen die Recruiter ja viel Geld verdienen. Also wir wollen ja Top-Mitarbeiter haben, weil die ja top ausgebildet sind. Klar. Aber die wollen das auch in ihrem Einkommen wiedersehen.
Ja.
Auf der anderen Seite sagst du, okay, wie schaffe ich es, dass ich ein Businessmodell habe, was mich auch weiter investieren lässt, damit ich skalieren kann. Weil diese ganze Technologie und diese ganze Forschung, die wir machen, ist ja unheimlich teuer.
Ja,
klar. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben wir genau diese zwei großen Fragestellungen. Ich habe den Mitarbeiter, der super gut ist, aber ich möchte ihn ja langfristig halten, weil ich mir viel Zeit und viel Geld investiert habe, ihn auf dieses Level zu bekommen. Aber er muss es ja auch in seinem Portemonnaie sehen. Mhm. Auf der anderen Seite brauche ich genug Geld, um mir meine IT leisten zu können und damit zu skalieren. Und das ist eigentlich das Problem, wo die meisten Leute scheitern. Weil entweder bezahlen sie ihre Top-Leute sehr gut, mhm, oder auf der anderen Seite haben sie dann aber kein Geld, um zu investieren für irgendwelche Daten.
Klar.
Weil das bedient sich ja irgendwie. Ja?
Vor allem gerade nicht, weil die Wirtschaft runtergeht und die Vermittlung auch runtergeht und dann bleibt nichts mehr übrig.
Richtig. Und deswegen dachte ich mir so, hey, wie schaffe ich aus diesen zwei Herausforderungen einen Win-Win-Situation zu schaffen und keine 50-50? Und dann habe ich mir überlegt, so hey, wenn ich meinen Recruitern zeige, einen Prozess, eine Systematik, Tools, wo er doppelt so viel Umsatz machen kann und damit doppelt so viel Provisionen kann, dann kann ich das bis ins Endliche spielen. Das heißt, ich habe mich wirklich immer sehr früh darauf konzentriert, meine Recruiter erfolgreich zu machen, damit sie wirklich gutes Geld verdienen und damit skalieren. Und das ist ein Prozess, es ist ein Flow, den sie verfolgen. Auf der anderen Seite nehme ich all das Wissen, Know-how und gucke mir, so ähnlich wie in der Produktion an, jeden einzelnen Schritt, wofür geben sie eigentlich am meisten Zeit? Und dann nehme ich mir diese Kaskade, überlege mir mein Team was, implementiere das, gucke, welchen Impact das hat umgehend weiter. Und du musst dir vorstellen, wir haben heute schon einen Durchschnittsumsatz pro Recruiter von über 700.000. Das ist gar nicht für uns Rocket Science. Wir werden vermutlich nächstes Jahr pro Recruiter 1,4 Millionen Umsatz machen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das verdoppeln kann.
Ich sehe schon allein wieder das Videosnippet hier. 700.000 pro Recruiter.
Ja.
Ich habe auf der Homepage geguckt, ihr habt 85 Leute, steht da. Sagen wir mal, es sind mittlerweile 100, weil die Homepage nicht so upgedatet wird. Dann macht ihr 100 mal 700.000?
Also ich glaube, dass ein Großteil unserer Mitarbeiter auch in der Entwicklung sitzen.
Okay.
Den nicht vergessen.
Also wenn du Recruiter sagst, sind die, die am Kunden und am Kandidaten haben.
Also ich bezeichne unsere Recruiter meistens als Key-Accounter, weil das eigentlich für mich wichtiger ist.
Okay.
Aber du musst dir vorstellen, der digitale Headhunter oder die Headfound, das ist ja ein AI-Agent Recruiting, also quasi dein Assistent, der dir hilft, gemeinsam mit dem Kunden durch die Journey zu gehen, und damit schaffst du ja quasi die Multiplikatoren. Und man muss sich auch eine Sache auch vorstellen, wir haben ja auch sehr viele repetitive Aufgaben. Wenn ich diese digitalisieren kann, bleiben ja am Ende für den Menschen ja ganz spannende Aufgaben, wo die KI oder eine IT eigentlich gar nicht so gut ist. Und wenn du darauf den Fokus legst und sagst so, hey, was ist eigentlich die Expertise dann drin, also was den Mehrwert schafft, dann hast du eigentlich eine wunderbare Aufgabe gelöst. Weil, schau mal, ich habe mal einen Post gemacht, das war, ich glaube, ich vor 3 oder 4 Wochen, wo ich gesagt habe, dass die meisten Leute, die gerade im Bewerbungsprozess sind, sehr frustriert sind, weil die teilweise 100 Bewerbungen schicken und keine Einstellung. Weil du hast einfach gemerkt, dass viele gerade aktuell Probleme haben, einen neuen Job zu finden. Und woran liegt das? Zum einen war ich sehr überrascht, dass mir zu diesen Posts sehr viele Leute geschrieben haben und mich nochmal bestätigt haben, so hey, wie painful das gerade aktuell ist. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich habe in diesem Post aber eine Antwort nicht gegeben. Weil, wenn ihr euch denn was vorstellt, wir stehen quasi vor einer Revolution im Arbeitsmarkt. Was bedeutet das? Wenn früher noch wir zum Beispiel in der Landwirtschaft tätig waren und auf einmal die ganzen Produktionen hochgefahren worden sind, sind die Menschen, die in der Landwirtschaft Jobs gebucht haben, haben die keine bekommen, aber die Leute, die in die Produktion gegangen sind, haben auf einmal unheimlich viel Geld verdient.
Mhm.
Ja, das heißt, es gab eine Transformation zwischen der Landwirtschaft in die Produktivität oder in die Produktion. Heute haben wir das Gleiche, nur wir nennen das Ding anders. Und zwar, wenn du heute zum Beispiel dir einen Marketer einstellen möchtest, dann fragst du ihn so, hey, wie viele KI-Tools kennst du? Wie gut bist du in Prompt Engineering? Wie ist denn deine Automatisierung? Ich weiß nicht, ob du es weißt, dass mein Instagram-Account komplett über ein AI-Agent läuft. Also ich mache das ja physisch ja nicht.
Ich habe deinen Post gesehen dazu.
Ja.
Ich habe es mir auch aufgeschrieben, wie das hier, so ein Name hast du da gesagt, gell? Diese Komplettautomatisierung vom Instagram-Account.
Ja, genau, da gibt es verschiedene Tools, genau. Aber mir geht es nicht um dieses Tool, sondern einfach um die Art und Weise zu denken.
Mhm.
Das heißt, ein Marketer, der sich heute bewirbt und keine KI-Tools kennt, der wird durch unseren Bewerbungsprozess nicht mehr durchgehen. Und eigentlich stehen wir ja gerade als Unternehmen gerade vor der Herausforderung, unsere Mitarbeiter zu AI-Ambassadern zu machen, also sie zu befähigen, KI jeden Tag zu benutzen, um selber KI-Profis zu sein, damit sie auf unser Businessmodell den größten Einfluss haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was die Leute heutzutage, die sich bewerben, genau das verkennen, weil ich hatte einen super spannenden Austausch gestern mit unserem Rechtsanwalt, auch ganz lieben Gruß an den Dr. Dominik Herzog aus München, hat eine tolle Kanzlei Silverstein, und er selbst entwickelt für Rechtsanwälte eine KI, die gerade die ersten Kunden auch bei ihm benutzen dürfen, um so die ersten Rechtseinschätzungen zum Beispiel zu bekommen in dem Bereich, super spannend. Und er sagte zu mir auch so, hey Michael, ich bekomme häufig die Frage von juniorigen Absolventen, wie soll ich überhaupt einen Job-Einstieg bekommen, weil die ganzen Juniors, die früher gebraucht worden sind, die werden nicht mehr gebraucht, weil die KI schon besser sind als sie.
Ja.
Was sollen die Leute denn gerade machen?
Mhm.
Und die Antwort ist eigentlich so simpel, in meiner Welt ist es zumindest, dass du als Junior, der gerade vielleicht den Job-Einstieg in der Kanzlei suchst, in der ersten Phase zeigen musst, dass du die ganzen KI-Tools gut benutzt, dass du Prompt-Engineeren kannst, dass du sagen kannst, hey, meine Ergebnisse, wenn ich auch einen Rechtsfall bearbeite, was ist da ganz viel Research? Es gibt wunderbare Tools in diesem Kontext, die dir all diese Fälle bringen, dass du ein Prompt hast, der dir ein Ergebnis liefert, wie ein Senior, aber du alle Daten und Informationen zusammentragen kannst und viel schneller und besser bist.
Mhm.
Und dann überholst du jeden in der Kanzlei, der seit 20 Jahren da vielleicht arbeitet. Und dein Impact für das Unternehmen, der so einen Mitarbeiter einstellt, ist riesig für die Zukunft. Und wenn wir das als den wahren Value erkennen, junge Menschen, dann haben wir eine tolle Zukunft.
Ist halt ein extrem schwerer Mindshift, Michael. Wenn ich mir vorstelle, ich mache mein erstes, zweites Staatsexamen und dann gehe ich in die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Dominik Herzog und da muss ich erstmal anfangen, alles neu zu lernen, weil ich ja eigentlich nicht mehr das, was ich ursprünglich gemacht habe, Anspruchsgrundlagen und Nebenabreden und das ganze Zeug, was halt so ein Jurist macht, sondern ich muss ein Prompt-Ingenieur werden. Ist halt massiver, revolutionärer Mindshift. Ja? Gruß geht raus an alle Juristen, die gerade studieren. Warum studiert überhaupt noch Jura?
Ich glaube nach wie vor, dass das Studium eine tolle Grundlage mitgibt und ich glaube nicht obsolet ist. Ich glaube einfach nur, dass wir mutig genug sein müssen, uns dafür zu öffnen. Weil wir haben ja zum Beispiel bei uns eine Firma, das kann ich gerne einfach scheren und wie jedes Unternehmen, was das gerne einführen will, ruft mich an, schreibt mir, ich gebe euch ganz viele Informationen dazu. Wir haben so ein Programm entwickelt, das nennt sich AI Ambassador. Es lag mir sehr am Herzen, weil ich mir wirklich die Frage gestellt habe, wie schaffe ich es eigentlich, meine Mitarbeiter noch mehr dazu befähigen, sich mehr mit KI zu beschäftigen. Und deswegen dachte ich mir, hey, wir machen einen Wettbewerb. Jeder aus dem Unternehmen hat die Chance, ein Pitch-Deck zu machen, eine Idee zu pitchen. Damit du diese Idee pitchen kannst, musstest du zwei Kurse machen. Einer davon war ein Prompt-Engineering-Kurs.
Okay.
Ja, das heißt, das war deine Einstiegskarte, diesen Pitch zu machen zu dürfen. Und ich sag mal, die meisten OpenAI-Akademien, da kannst du den Kurs umsonst machen innerhalb von 8 Stunden. Das ist kein Rocket Science. Also es ist alles simpel. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 60 Einreichungen gehabt. Und dann haben wir uns ein Team zusammengesucht mit 5, 6 Leuten und haben jede einzelnen Pitch uns angeschaut und uns so die Frage gestellt, hey, welcher von diesen hat eigentlich den größten Impact auf unsere Firma? Und dann haben wir insgesamt 25 Projekte rausgesucht, die wir super spannend fanden und haben quasi dort neue Teams zusammengestellt und für jedes Team einen AI-Coach zur Verfügung gestellt.
Sag mal ein Projekt, damit ich den Scope ungefähr verstehen kann.
Also eins zum Beispiel aus dem Recruiting war das Thema Onboarding mit dem Kunden.
Ja, okay.
Also wir haben im Vorher, was nicht, so ein 2-Stunden-Call mit dem Kunden, wo wir wirklich alle möglichen Fragen zu Core-Values und so weiter zu definieren. Und das haben wir versucht zum Beispiel auch dort auf ein neues Level zu heben, weil viele zum Beispiel arbeiten damit so eine Art Vorlage. Ja, du hast, ich weiß nicht, eine Forms oder manche arbeiten mit PDFs. Aber wir wollten das so digital wie möglich machen. Und jetzt hast du ein Interview mit einem AI-Agent, ja, der dir auch Fragen stellt, der nachfragt, wenn etwas nicht klar ist. Und du bekommst danach wirklich einen mega geilen Report zu deinem Unternehmen. Aber das wird quasi die Grundlage sein für die weitere Zusammenarbeit für uns. Ganz, ganz wichtig, dieser Prozess.
Bevor der Key-Account-Manager
genau.
Das Gespräch macht.
Und man muss sich vorstellen, das ist halt ein Bestandteil aus dem AI-Agent und das Onboarding oder Core-Values-Fragen oder was auch immer daraus entsteht, dass du interaktiv mit jemandem darüber sprechen kannst. Ja, also du hast wirklich einen Videocall mit einem Avatar, der mit dir da interaktiv spricht. Und das ist auf einem Level, wo die meisten, ich würde sagen Recruiter, vielleicht auch ihre Limits finden. Und das ist eigentlich das Spannende. Weil schau mal, auch im Recruiting hast du ja die Herausforderung, dass du ja immer die gleiche Leistung haben möchtest. Und ich habe bei manchen Recruitern in der Vergangenheit, weiß nicht, ob andere das auch mit mitteilen, auch große Unterschiede gehabt, wie Texte geschrieben werden.
Mhm.
Manche machen da wirklich Rechtschreibfehler, manche sind einfach sehr blumig, manche sind sehr korrekt und konkret, manche schreiben sehr viel, manche sehr wenig. Der Punkt ist, ich brauche ja immer wieder aber die gleiche Qualität. Menschen dort auszubilden, fast unmöglich. Weil jemand, der nicht so textaffin ist, den bekomme ich nicht auf dem Level von jemandem, der sehr gut da drin ist.
Ja.
Ist nicht sein Skill. Ist ja auch nicht schlimm. Kann andere Sachen besser. Ein AI-Agent kann das. Er wird uns diesen Standard liefern und immer besser sein.
Mhm.
Und das ist eigentlich das, was ich sage als Assistenten, den du brauchst. Dann machst du dich zu AI-Ambassadern, weil du auf einmal einen Zugang hast zu einem Tool, was dich auf ein Level bringt, was du vorher vielleicht nie erreichen konntest. Und dann hast du einen riesen Mehrwert, nicht nur für dich auf den Arbeitsmarkt geschaffen, sondern für jedes Unternehmen, was solche Mitarbeiter einstellt.
Also liebe Recruiter und Consultants, Key Account Manager im Staffing, werdet AI Ambassadors.
Hundertprozentig. Und vielleicht erzähle ich euch das Programm auch mal kurz zu Ende. Also neben der Pitch-Phase mit inklusive dieser 2 Ausbildungen, die wir gemacht haben, dann haben wir diese 5 Teams zusammengestellt. Wir haben jedem Team einen Coach zur Verfügung gestellt, also dass du wirklich einen Senior hast, der dir dabei helfen kann, diese Idee umzusetzen. Dann haben wir gesagt, jeder, der sich in dieses Programm freigeschaltet hat, bekommt zusätzlich pro Monat 500 Euro als Gehaltserhöhung quasi für die Zeit, weil du ja diesen Extrameile gehst. Und wir haben dir einen Tag in der Woche, den Freitag, freigestellt, mit dir und dem Coach an diesem Projekt zu arbeiten.
Mega, cool.
Und das Besondere ist, was ich so schön fand, ist, weil auf einmal mussten die Recruiter oder die Vertriebler mit einem Frontend, Backend, UX, UI-Designer gearbeitet. Die haben noch nie vorher wirklich im Detail Detail so tief gearbeitet und die waren so begeistert, was die Leute gegenseitig drauf haben. Meine Entwickler haben auf einmal verstanden, hey, jetzt endlich verstehe ich, was die den ganzen Tag machen.
Das Business.
Ja. Das Business. Und dann sitzen auch die Recruiter und sagen, was ist krass, was der Hammert da im Backend alles zusammenschustern kann. Für mich ist das Magie. Der Junge ist ja nicht mehr auf diesem Planeten. Ja. Und allein diese Begeisterung, weißt du, füreinander und daran arbeiten zu können und zu sehen, auf einmal geht dieses Produkt live. Du kannst es anfassen, du kannst irgendwas dann machen. Und da ist wirklich mir mein Herz als Unternehmer richtig aufgegangen, weil ich sagte, wenn ich für etwas stehe, dann genau dafür, für sein AI-Ambassador-Programm, wo ich Menschen Mehrwert schaffe und Spaß bei der Arbeit habe, gemeinsam diese Zukunft der AI-Zeitalters zu gestalten.
Ja klar, du nimmst die Leute mit auf so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und hast totales, du schaust mich so kritisch an, und wahrscheinlich totale intrinsische Motivation, die Prozesse besser zu machen.
Ja.
Das ist ja eigentlich, was sich jeder wünscht.
Ich hoffe es.
Super spannend. Sind wir ja schon fast bei der Branche angekommen. Zukunft der Branche, hast du gesagt, wie wird Recruitment gelebt? Das hast du gesagt, ihr seid bei 20%. Was ist denn dann bei 100%? Wie sieht denn dann die Zukunft der Branche, deine Firma und der Job eines Recruiters im täglichen Alltag aus? Lass uns mal ein bisschen von deiner Vision teilhaben.
Ich glaube, dass diese Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten werden, sich maßgeblich verändern wird. Mhm. Und Thomas, ich glaube, wir haben auch schon mal diesen Slogan oder diesen Punkt mal besprochen, dass wir vermutlich ja die letzte Generation von Managern sind, die nur noch Menschen geführt haben.
Ja.
Das heißt, wir werden in Zukunft hybride Teams haben zwischen physischen Menschen und virtuellen AI-Agents und die Art und Weise, wie diese Teams geführt werden, bewertet werden, verrechnet werden, der ganze Ablauf wird sich maßgeblich verändern. Und ich glaube, wenn uns das bewusst ist, dann kann ich dir die Frage sehr gut beantworten, dass die Headfound mit dem ersten digitalen Headhunter in Deutschland, die wir gebaut haben, den AI-Agent Recruiting, es geschafft hat, den Unternehmen zwar den richtigen Mitarbeiter zu finden, der dazu matcht, weil wir diesen Matching-Algorithmus entwickelt haben, aber auch in Zukunft helfen wird, den richtigen AI-Agent zu suchen.
Den richtigen?
AI-Agent. Das heißt, deine virtuellen Mitarbeiter. Das heißt, wir suchen nicht nur physische Menschen mehr zu deiner Stelle. Also als Beispiel, du suchst jetzt, ich sag mal, einen Buchhalter für die Debitorenbuchhaltung, dann liefere ich dir nicht nur den richtigen Mitarbeiter, der das kann, sondern auch einen Assistenten für diesen Debitorenbuchhalter, der am Ende 80% seiner Zeit skalieren kann und automatisierte Prozesse in dein Unternehmen reinbringt.
Okay, spannend. Du sagst quasi, die Führung in der Zukunft wird ein hybrider Manager sein, aber dass wir Staffing-Unternehmen nicht Menschen in neue Positionen bringen, sondern dass wir auch KI-Agenten in neue Positionen bringen.
Richtig, genau. Dass wir Unternehmen dabei helfen, den Zugang zu dieser Technologie zu bekommen und wir in Zukunft Mitarbeiter und AI-Agents liefern, die deinen Scope einfach nochmal Faktor 10 skalieren können.
Boah, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenke, was für Implikationen das für einen Recruitment-Prozess hat.
Das ist genau die spannende Frage, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen.
Das heißt, du arbeitest jetzt in Gedanken daran, wie du in der Zukunft Digital Agents vermitteln kannst.
Yes.
Wann ist es soweit?
Nächstes Jahr.
Wirklich? Mhm. Okay, extrem spannend. Da kommt was auf uns zu.
Ich bin einfach fest überzeugt, dass wir gerade vor einem neuen Zeitalter stehen und wir dieses neue Future of Work mitgestalten können. Weißt du, ich finde es eigentlich auch so spannend, wenn du dir auch viele Tech-Unternehmen gerade anguckst, auch im AI-Space, die gerade auch aufgekauft werden, die, was nicht gerade mal vielleicht 3 Millionen Recurrent Revenue machen und schon bei 90 Millionen Bewertung sind. Ich meine, wir machen aktuell, ich vermute mit unserer neuen Plattform nächstes Jahr ungefähr so 15 Millionen Recurrent Revenue und das ist überhaupt gar nicht irgendwie limitiert, sondern im ganz Gegenteil, der ganze Scope, der steht uns eigentlich noch bevor, weil wir sind ja aktuell ja nur in Deutschland unterwegs. Wir versuchen gerade die Lizenz für die Schweiz zu bekommen, in Österreich und ich möchte unbedingt mit dem Unternehmen in die USA. Und was mir einfach bewusst ist, und das ist vielleicht die Wette, die ich gerade aktuell eingehe, ist zu sagen, so hey, wenn ich diese neue Future of Work mitgestalte und die neue Plattform heißt ja Ageforce, die ich hier aus der Schweiz baue, wenn die komplett gelauncht ist und all diese Kunden ongeboardet sind, die wir gerade in der Pipeline haben und dort diesen Impact auf dieses Unternehmen schaffen, dann sind wir auf einer Reise unterwegs, die fast keine Grenzen kennen kann.
Für was steht das Age in Ageforce?
Also das H steht für Human, für den Menschen. Weil mir ist es ganz wichtig, den Menschen in den Vordergrund zu setzen und weil ich glaube auch, dass wir viele Herausforderungen in der Arbeitswelt aktuell haben, auch in Bezug auf repetitiven Arbeiten, die uns sehr viel Energie kosten. Mhm. Und ich glaube, dass jeder sich auch natürlich die Frage stellt, welche Fähigkeiten müssen eigentlich die Menschen in Zukunft in dieser neuen digitalen Welt, in der AI-Agent sind, eigentlich dann liefern? Was sind eigentlich die Hauptskills? Und ich glaube, das sind sehr menschliche Skills, die da mitkommen. Das sind sowas wie Empathie. Das ist sowas wie Kreativität. Das ist sowas wie, dass ich einfach aus verschiedenen Bereichen Dinge zusammentragen kann und etwas Neues bauen kann. Genau, also auch vielleicht dieses schöpferische, kreative. Ich meine, du weißt, ich bin ja Christ und ich glaube zutiefst daran, dass in uns so eine Art Grundschöpfungskraft ist, ja, immer wieder neue Sachen zu gestalten. Und ich glaube, wenn wir das tun dürfen, mit weniger Limits, dann werden wir sehr viel Spaß haben mit der Zukunft.
Toller Ausblick. Wenn wir jetzt in der Bibel bleiben, wo Licht ist, ist auch Schatten.
Ja.
Was ist der Schatten dieser Entwicklung?
Ich glaube, der Schatten dann ist definitiv natürlich, dass es auf dieser Reise auch Verlierer geben wird. Also Unternehmen, die vielleicht das anders sehen, vielleicht nicht darauf setzen und glauben, dass ihre Geschäftsmodelle bleiben, so wie sie sind. Und ich glaube, dass diese sehr kalt erwischt werden. Das merken die, dass der Wind immer härter wird. Weil du musst dir vorstellen, auch diese Zeit, gerade im Recruiting, wenn ich auch mein Funnel gerade sehr viele Anfragen habe, aber die nicht konvertieren kann, dann weiß ich nur, dass sie mir Zeit kosten, mich Geld kosten und mein Unternehmen schaden. Und wenn wir nicht so radikal auch vielleicht sind, zu sagen, so hey, wir müssen das komplett neu denken, also wirklich komplett neu denken und auch mal uns vielleicht von Kunden verabschieden, die uns nur Zeit und Geld kosten, dass wir uns von Prozessen und Mitarbeitern auch mal vielleicht befreien müssen, die uns nur Zeit und Geld kosten. Und ich glaube, gerade jetzt zur Winterzeit, das ist eine wunderbare Frage und die stellen wir uns auch immer ganz bewusst zum Jahresende. Mit welchen Mitarbeitern möchte ich in das nächste Jahr gehen? Die zweite Frage, welche Kunden möchte ich im nächsten Jahr noch haben? Und die letzte Frage sollte auch sein,
welchen digitalen Mitarbeitern?
Das auch. Genau.
Okay, also so dystopisch irgendwie, dass die KI irgendwelche Allmachtsfantasien und uns Unrationale ausradieren will, sowas hast du nicht.
Also ich glaube schon, dass es dort Gefahren gibt, die ich nicht gut einschätzen kann, vermutlich. Aber mein Learning ist, schon mal KI ist ein riesengroßer Buzzbegriff. Und viele sprechen, wenn sie um KI sprechen, über die Language Models, ja, LLMs. Und
die werden uns noch nicht umbringen. Ja.
Also ich möchte nicht zu viele Fantasien dort offen lassen, aber ich glaube, wir sind auch gerade in der Phase, auch neue Regeln und neue Gesetze zu schaffen. Weil es ist auch wichtig, dass wir ja auch einen Rahmen schaffen. Also als Beispiel, spannende Frage im Recruiting. Darf eine KI entscheiden, dass du bei der Firma eingestellt werden darfst oder nicht?
Natürlich nicht.
So, das ist eine zentrale Frage, weil ich kann dir zum Beispiel sagen, dass viele Unternehmen dort ein Riesenproblem auch haben. Was eine KI lösen könnte, ist das Thema Diversifikation. Mhm. Weil wir als Menschen immer einen Bias haben und dieser Bias häufig dazu führt, dass wir andere Menschen durch diesen Prozess nicht lassen. Und da gebe ich euch ein kleines Beispiel, wie wir das vielleicht gelöst haben. Ja, also mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir die Diversifikation in Unternehmen fördern und auf Basis von richtigen Informationen gute Entscheidungen treffen. Das heißt, unser Modell ist so trainiert, dass weder das Geschlecht da drin ist, also wir wissen im Vorfeld nicht, ob es männlich oder weiblich ist, und wir wissen aber auch nicht, wie der Vor- und der Nachname ist. Ich mache einfach ein krasses Beispiel, Mohammed Abdul da drin stehen hast, dann werden mir viele Kunden schon im Vorfeld vielleicht sagen, hey, finde ich nicht gut.
Ja.
Wenn ich ihm aber erstmal zeige, was die Person eigentlich für ein Skillset hat, was für einen Werdegang, dann öffne ich dich dafür und am Ende erst zeigen wir dann den Namen und dir das Geschlecht und dann kannst du noch vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber der Matching-Algorithmus, der dann diesen Vorschlag macht, der ist ohne diesen Bias. Der hat weder den Namen noch das Geschlecht. Das war mir sehr wichtig.
Außer die Daten, die die Grundlage sind, haben Bias, weil die Leute, die die Daten erzeugt haben, schon Bias hatten.
Also da musst du mir ein Beispiel mal zeigen.
Ich bin kein Techie, aber ich habe mal darüber gelesen, weil Diversität ist für mich auch persönlich ganz wichtig und finde ein schönes Ziel anzustreben. Aber da gab es ja dieses Beispiel in England, das müsste ich nochmal Quellenstudium machen, wo die Leute, die das Programm geschrieben haben, sublim unterbewusst ihren Bias in die Programmierung haben einfließen lassen. Und dann am Ende hat die KI auch männlich und weiß rekrutiert, weil LLM ist ja ein Wahrscheinlichkeitsmodell, basierend auf Entscheidungen, Labeling, die davor getroffen werden. Und wenn alle Labeling entscheiden, weiß und männlich 40 gewesen sind, dann ist das LLM, macht genau die Entscheidung so weiter.
Sehr gutes Beispiel, weil...
Ich habe was Gutes gesagt.
Ich möchte darauf vielleicht eingehen, weil ich glaube, dass da eine ganz krasse Differenzierung gemacht werden muss. Ich glaube, in dieser Studie wurde ja die Frage gestellt, speziell, wer sind die erfolgreicheren Mitarbeiter? Mhm. So, wenn du jetzt die Vergangenheit dir anschaust, logischerweise wird dabei rauskommen, dass weiße alte Männer erfolgreicher waren in der Wirtschaft als alle anderen.
Ja.
So, das heißt, Frauen, die älter sind, haben ja dann einen ganz krassen Minus. Und wenn man so an eine Fragestellung geht und versucht Antworten zu finden, natürlich kommt dieser Bias raus. Wir machen das ja anders. Also ich weiß nicht, ob ihr das Unternehmen Scale AI kennt, die wurden ja von Meta aufgekauft, das ist ja ein Data Labeling Unternehmen. Ja. Und was ihr euch einfach vielleicht vorstellen müsst, diese ganzen KI-Modelle brauchen Unmengen an Datensätzen, die denen sagen, das ist das Richtige und das ist der Falsche, wie du es vorhin ja in diesem Beispiel gebracht hast. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben uns diesen Lebenslauf genommen von jeder Person, dann den Vornamen, Nachnamen, das Geschlecht haben wir jetzt weggepackt, aber wir haben uns jetzt jede Stufe in deinem Lebenslauf angeschaut. Und wenn du als Beispiel 5 Jahre Mechatroniker warst, dann hat das dein Skillset als Mechatroniker bestätigt. Das heißt, du bekommst das Label, yo, der ist das. Und dann haben wir das mit dir im CV gemacht und dann haben wir diese CVs in verschiedene Vektoren gepackt und darauf ein Training gemacht. Ja, also kein LLM, sondern wirklich ein KI-Training mit einem Matching-Algorithmus, welcher von diesen Skillsets, die gelabelt worden sind, passt optimal zu der Stelle. Und dann machen wir dann die Auflösung. Das heißt, wir haben es mathematisch anders gelöst. damit dieser Bias keine Entscheidungsbefugnis hat in dem Zusammenhang.
Spannend, verstehe ich.
Genau. Und nur, dass es hört, ich glaube, Scalar Air wurde für 14,6 Milliarden verkauft. Wenn jemand auf die Idee hat, das für die Headphone aufzurufen, ich bin gerne bereit für Gespräche.
Noch nicht, kommt aber bald. Okay, haben wir dann alles, was wir über deine Firma besprechen müssen, besprochen? Gibt es noch irgendwelche heißen Geheimnisse, die du nicht verraten willst, aber jetzt verraten musst, weil ich dich so toll ausfrage?
Also ich bin, ich glaube, der größte Fan von dem, was wir jeden Tag machen dürfen. Und ich möchte einfach vielleicht euch Mut machen. Ja, zum Schluss. Egal, was ihr gerade in welcher Situation ihr seid, es gibt unheimlich viele Chancen auf dieser Straße. Und ich glaube, dass wir gerade einfach darüber nachdenken sollten, so hey, welche Möglichkeiten haben wir, um uns all diese negativen News einfach mal zur Seite zu schaffen. Und ich glaube, das schafft einfach sehr viel Impact, weil Deutschland hat einfach noch viele Möglichkeiten und Chancen und es ist noch nicht vorbei. Wir haben doch die Chance, es gemeinsam zu wuppen und daran glaube ich zutiefst.
Total. Und ich glaube, ich sehe das ja bei mir, wenn ich jetzt dir so zuhöre, ich werde jetzt nächste Woche 48, da denke ich mir, what the fuck, rette ich mich noch 15 Jahre über die Runden und gehe dann schön in Rente und muss mich dann, das ist wirklich so ein realer Gedankengang, begibst du dich halt auf die Reise und das ist ein riesengroßer Berg. Ja, ich wohne in der Ostschweiz, das ist der Sentis, da kommst du eigentlich, denkst du nicht, dass du hochkommst, aber wenn du mal anfängst, den Bergeinstieg zu suchen und dann den Weg gehst, dann wird es schon schaffbar sein am Ende des Tages und deswegen fangt an, eine Computersprache zu lernen, fangt an, irgendwelche YouTube-Videos zu gucken und euch aufzuschlauen. Mit jedem Schritt geht es eine Richtung Ziel, auch wenn das Ziel sehr weit und sehr groß ist.
Wo ich euch auch wirklich einladen kann, ist, ich habe auch einen Instagram-Account, Michael Truch. Ich habe da wirklich jeden zweiten Tag, glaube ich, News zum Thema KI. Nehmt euch Inspiration, sucht euch Sachen raus.
Und der ist voll automatisch, also alles, was da passiert, ist nicht von dir real gemacht, sondern von der AI. Also dein Bild, dein Ton, dein Text.
Ist ein Avatar, genau, von mir.
Was brauche ich, damit ich auch einen Instagram-Avatar bekomme?
Ich würde sagen, Mitarbeiter, die in der Lage sind, sowas zu bauen.
Habe ich nicht. Also kriege ich keinen Instagram-Avatar.
Doch, doch. Also ich glaube schon, wenn man sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt, ist es relativ einfach. Es ist nicht Rocket Science.
Weil Content habe ich ohne Ende, aber kein Internet-KI-Avatar, der Instagram bespielen kann.
Also ich muss sagen, ich habe wirklich da einen wunderbaren Mitarbeiter, der mit mir sehr eng ist. Ganz liebe Grüße an den Marvin an der Stelle.
Ja.
Weil, musst du verstehen, mit Marvin macht mir das einfach deswegen so viel Spaß, weil er auch immer so eine offene Seele ist, auch mit vielen Sachen rumzuprobieren und auszuprobieren. Und der ist halt Videograf und Fotograf. Ja, und er weiß ganz genau, was es eigentlich für seine Branche gerade bedeutet. Diese ganzen KI-Tools, die da reinkommen, wie stark die auch gerade, wie soll ich sagen, jeden Einzelnen herausfordern in diesem Bereich. Und wir haben im Team noch die Nicole Adel, die selber 18 Jahre für eine Agentur in Hamburg gearbeitet hat und sie macht das Thema Brandstrategie und ist halt ein riesen AI-Fan und sie baut auch alles Mögliche, was zu Videos und Fotos auch mit KI. Und weißt du, das Schöne ist, dass wir halt im Team immer wieder so Leute zusammensetzen und die coole Sachen dann am Ende bauen. Und dann entsteht einfach so ein Projekt, ja, weil ich ja gesagt so, hey, wenn ich KI mache, möchte ich auch einen AI-Influencer mal bauen, der komplett automatisiert funktioniert. Und das funktioniert wirklich besser, als ich gedacht habe. Also wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 30 Tagen, kann euch das mal später auf mein Handy mal zeigen. Ich glaube, über 2,1 Millionen Views.
Hammer.
Die von ihm da sind. Ich habe auch ein Video.
Mach mal in die Captions rein.
Gell? Ja, den genau. Besten,
ne? Marvin, bitte mach mir einen Instagram-Avatar. Gruß geht raus an der Stelle. Okay, dann haben wir dein Unternehmen hinreichend abgehandelt. Gibt es noch was über die Branche, was du mitteilen willst?
Also ich glaube, wir stehen einfach vor ganz, ganz vielen Veränderungen. Ich fand es auch letztens spannend, was LinkedIn gerade für Probleme auch hat. Als das größte B2B-Netzwerk der Welt. Der Hauptshareholder ist ja Microsoft und die sind ja sehr unhappy. Und das heißt, auch dort wird sich das Businessmodell auch maßgeblich verändern. Sehr spannend. Bin mal gespannt, was unser Platzhirsch Indeed auch in Zukunft machen wird im Bereich Werbung, weil die müssen sich auch maßgeblich verändern. Ich glaube persönlich, und das ist vielen nicht bewusst, dass Indeed vorhat, die Recruiter komplett auszuschalten.
Was heißt das? Komplett auszuschalten?
Also, dass sie einfach
martialisch an.
Also, dass sie am Ende versuchen, an den Endkunden zu 100% ranzukommen und zu sagen, so, hey, wir sind euer digitaler Headhunter in Zukunft. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt.
Zu 100%. Das heißt, dass es eigentlich Indeed die Funktion einer Staffing-Firma ersetzt. Das sagst du damit?
Das glaube ich ja zutiefst.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
So, Nam, was glaubst du, wie das sein wird?
Ich weiß es nicht. Ist es denn möglich?
Also ich glaube, dass zu einem gewissen Part ist das möglich. Ich glaube, mit den Funktionen, die Indeed aktuell anbietet, nicht. Da müssen sie sich eher in den Active Sourcing-Bereich begeben. Aber die haben ja schon etwas ganz Krasses geändert. Und das fand ich auch spannend, dass sie das so spät gemacht haben. Und zwar müsst ihr vorstellen, damit eure Kampagnen gut laufen, müsst ihr Indeed gerade sagen, welche Mitarbeiter wurden über diese Ad am Ende eingestellt. Also die wollen ganz genau wissen, über welche Anzeige gab es wirklich eine Einstellung.
Wieder das Labeling, ne?
Genau. Mhm. Das heißt, die schaffen schaffen sich gerade die Datengrundlage, um die Weiterentwicklung zu schaffen. Mhm. Das haben die viel zu spät gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt sammeln sie die Daten. Und damit, ich meine, Indeed hat ja riesen Datenmengen. Also es ist unglaublich, wie viel Potenzial das Unternehmen hat. Und jetzt wird spannend sein, wie schaffen sie es, daraus etwas Krasses zu bauen? Und da bin ich gespannt.
Ist eine interessante Frage, weil das ist, also erstmal David Voss, ruf mich an, wir müssen reden. Willst du uns abschaffen?
Auch lieben Gruß an den David an der Stelle.
Gruß geht raus. Ein ganz lieber Kerl. Ich habe ihn erst letztens auf dem Indeed-Tag in Düsseldorf gesehen. War eine tolle Veranstaltung. Produzieren super Daten, muss ich mal kurz sagen an das Economics-Team. Auch immer super für meinen Newsletter, was die da so produzieren. Und wenn man super Daten hat, habe ich bei dir gelernt, hat man natürlich alles in der Hand, was man braucht, um alles zu machen, was man sich vorstellen kann.
Ja, und vor allem gute Entscheidungen zu treffen. Also das ist eigentlich das Spannende dabei. Wir versuchen ja auf Basis von Daten ja bessere Vorhersagen zu treffen, bessere Entscheidungen zu treffen, statt nur aus dem Bauch heraus uns das mit Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Und das Bestimmte eigentlich an David ist, ich weiß nicht, ob du mit denen schon einen Podcast mal gemacht hast, aber David kennt uns wirklich von der Pike an. Mhm, also von Day One, der ist damals nach Soos in die Nassung gekommen, da saß ich mit meinem Bruder, ich glaube, wir hatten eine Festangestellte und einen Schreibtisch. Und dann habe ich ihm erzählt, wir machen den digitalen Headhunter, das größte Unternehmen. Und er hat erstmal gelächelt, aber ich glaube, er fand das schon irgendwie cool, wie bold diese zwei kleinen Jungen da gesessen haben, 2019. Und das heute, glaube ich, noch zu sehen, wie unsere Reise da gerade gelaufen ist, das macht mich auch sehr, sehr froh, dass David uns auch so früh schon dabei begleitet hat.
Du hast ein reinrassiges Staffing-Unternehmen, ja, und du hast eine Plattform. Und es gab viele Plattformen, Hello Freelance zum Beispiel von Xing, die das versucht haben, die immer versucht haben, in dieses Thema externe Personalbeschaffung reinzukommen. Sind aber daran immer gescheitert, meines Erachtens nach, das ist meine Meinung, weil sie den Faulheitsgrad des Endkundens unterschätzt haben. Ja. Der Endkunde hat keinen Bock, dieses Formatching durchzunehmen. Ja. Und deswegen wäre das auch mein erster Einwand. Also erstmal, zumindest LinkedIn sagt es, dass sie kein Staffing-Unternehmen werden wollen, was ich auch nachvollziehen kann, weil ein Staffing-Unternehmen von der Valuierung wesentlich schlechter wäre als ein Tech-Unternehmen. Ja. Also es macht vom Valuierungsgesichtspunkt jetzt nicht unbedingt Sinn, da fies zu schießen. Vielleicht anders, wenn du in so einem Lizenzmodell drin bist, wie du das bist, dann ist das schon wieder eine andere Thematik. Das war bis jetzt, was LinkedIn und Indeed immer so zu mir gesagt hat. Auf der anderen Seite würde es bedeuten, dass der Endkunde bei Indeed den kompletten Prozess dann selbst gehen muss, ohne uns, unser Personalberater, Vermittler. Und da glaube ich, ist zumindest nach meinen letzten 16 Jahren Kenntnisstand, der Kunde möchte das schon noch, diese Beratung zu haben. Das heißt, wenn Indeed das vorhätte, müssten sie anfangen, ihre internen Vertriebsmitarbeiter darin zu schulen, mit der KI, mit der Automatisierung die Besetzungsprozesse vollzugehen. Oder ist es dann ein vollautomatisierter Prozess, wo der Kunde nichts mehr machen muss?
Also ich glaube erstens, dass LinkedIn eher versuchen wird, Indeed gerade nachzubauen, weil die einfach merken, wie profitabel das Geschäftsmodell ist im Bereich Werbung und Ads. Also ich glaube, die werden sich dahin entwickeln. Zumindest waren das so die ersten Statements, die gerade gekommen sind, was durchaus Sinn macht. Mhm, ja. Ich glaube, auf der anderen Seite ist, dass Indeed durch die reine schiere Größe und Daten, die sie haben, ohne Probleme noch bessere Kandidaten liefern können. Und wie sie das am Ende umsetzen mit Teil, ist eine spannende Frage. I don't know. Also das bleibt denen überlassen. Aber ich glaube auch, dass diese, weißt du, die Frage ist, wie radikal denken wir das gerade? Also die Frage, die wir uns stellen könnten, ist dieses Arbeitszeitmodell, was wir haben, jeder geht, weiß nicht, 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche arbeiten, bekommt dafür seinen Lohn noch das Richtige. Weil wenn du dir anguckst, wie auch die Entwicklung gerade in den USA ist, ja, dass wir uns auf einzelne Jobs teilweise bewerben und quasi jeder selbstständig ist und uns quasi die besten Jobs selber aussuchen können und nach Skills und so weiter, wo wir auch deutlich mehr verdienen können, wo dieses Modell einfach sich maßgeblich verändert. Und was bedeutet es am Ende, wenn wir sogar AI-Agents bauen, die uns Einkommen generieren und wir am Ende diese Arbeitsleistung zur Verfügung stellen, ohne das faktisch selber zu tun, wo auch jetzt gerade Entwicklungen sind. Ich meine, so ein schönes Beispiel ist ja auch Tesla. Also die Tesla-Aktie ist ja deswegen ja so hoch bewertet, weil jeder darauf wettet von den Investoren, dass dein Tesla am Ende Einkommen generieren wird. Bedeutet, es ist ja kein Auto mehr, sondern ein Roboter, der dich nach Hause fährt, du drückst einen Knopf, dann bucht er sich in einer Flotte ein, wie bei Uber, verdient dir den ganzen Tag Geld, komm wieder zurück und hol dich ab. Dass das Auto vielleicht am Ende die neue Plattform ist, um Ads zu schalten, Daten zu sammeln, also viel mehr vom Auto zum Roboter wird. Und wenn wir das so radikal denken, dann bekommst du einen dran.
Mhm. Das ist ein total interessanter Blickwinkel. Da gibt es einen Blogposter in Deutschland, der heißt Autopreneur. Mhm. Der schreibt über diesen radikalen Wandel und dass ein Auto nicht mein Auto ist.
Ja.
Und das ist wieder so ein Mindfuck. Da muss man sich erstmal hinsetzen und sich das Revue passieren lassen, was es bedeutet.
Ja.
Krass. Gut. Wow. Dann haben wir jetzt, finde ich, extrem wichtige, wertvolle, aufschlussreiche Gedanken mitgenommen. Michael, vielen Dank dafür, dass du auch so offen bist mit uns. Ist ja auch nicht normal. Und dann würde ich jetzt aber zu meinen ganz banalen du musst es so wie jeder andere, musst du dir das übergehen lassen, auch wenn du kein Staffer bist, in meine Schnellfragerunde übergehen.
Let's go.
Du darfst die vorgegebenen Antworten oder Ja-Nein antworten. Work-Life oder Work-Life-Balance? Also Work-Life oder Work-Life-Balance?
Ich glaube nicht an Work-Life-Balance.
Okay. Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Oh, okay. Wo hast du das wohl gehört? Schwierige Frage für dich. Welche Vertragsart schlägt in dein Herz? Contract, Perm oder ANÜ?
Contract.
Ah, echt?
Wirklich.
Na, da sind wir, auch da sind wir benannt. Warst du jemals Top-Biller in einer Stuffing-Firma?
Wir haben letztens schon über diesen Begriff
gesprochen. Ich weiß, den magst du nicht, aber du musst einfach mit Nein antworten. Okay, nächste Frage. Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch immer.
Wenn du Vertrieb gemacht hast, bist du Hunter oder Farmer? Also jemand, der Türen aufstößt oder dann dich ausbreitest?
Ich würde sagen, Vertrieb ist einfach ein Megaskill. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe sogar einen Master in Sales gemacht.
Ja, weiß ich.
Also ich würde schon sagen, dass mir grundsätzlich es einfach Spaß macht, Mehrwerte zu schaffen. Und ob du das als Farmer oder Hunter machst, spielt für mich keine Rolle.
Sehr gut. Für was gibst du privat am liebsten Geld aus?
Für meine Familie.
Und dein liebster Recruitment-Spruch ist?
Der richtige Mensch für den richtigen Job.
Auch schön. In der Firma Remote oder Office?
Ich würde sagen, immer Office.
Und ist bei euch Workation möglich?
Wir haben das schon mal gemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass häufig Menschen, die sowas in Anspruch nehmen, teilweise eher darüber nachdenken, komplett aus dem Unternehmen rauszugehen. Und so war das damals auch. Wir haben okay. Also wenn du dich wirklich mal für mehrere Monate aus dem Unternehmen verabschiedest, bist du meistens irgendwie auf einer anderen Reise, eine andere Suche. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man dann die Menschen einfach vielleicht dann einfach gehen lassen soll. Und wenn sie dann ihren Weg gefunden haben.
Können
sie
wieder zurückkommen.
Meistens glaube ich, dass sie, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich diese Fragenrunde jetzt gerade crashe, aber weißt du, ich glaube, dass wir dort auch aktuell gerade einfach eine hohe Herausforderung auch einfach in der Arbeitseinstellung in Deutschland auch haben.
Ja.
Und ich glaube, das muss sich auch maßgeblich ändern. Ich glaube, Leute, die Bock haben zu arbeiten, Spaß zu haben und zu wachsen, die sind bei uns super willkommen und die fühlen sich auch wohl. Menschen, die sagen so, hey, Arbeit ist nur der Zweck, um Geld zu verdienen und am Ende ist für mich das Leben eigentlich viel zu traurig, weil ich nur 30 Urlaubstage habe und dafür lebe, dann ist das eine andere Sicht auf die Welt, was vollkommen okay ist. Aber diese Menschen finden nicht bei uns bei vermutlich nicht keinen, die werden nicht happy.
Wie viel muss man bei euch bilden, um das persönliche Budget zu erreichen?
Das persönliche
Budget. Also was ist die Zielgröße? 700.000 hast du vorhin gesagt.
Umsatz meinst du?
Ja.
Also was das Spannende ist, wir definieren bei unseren Recruitern oder Sales-Leuten auch, also Umsatz ist nicht die treibende Kraft bei uns. Also wir
Kundenzufriedenheit.
Also die wichtigste Kennzahl wirklich für unsere Recruiter, um das du es hörst, ist ein Break-Even. Also bedeutet, schaffst du es für deinen Kunden Geld zu sparen und die Time to Hire zu reduzieren. Das ist diese Maßgröße für uns. Weil ich habe auch gemerkt, wenn du als Unternehmer zu mir kommst und ich sage, du bekommst schneller deine Mitarbeiter und sparst Geld, dann wirst du immer bei mir verlängern. Und darauf sind eigentlich unsere Recruiter spezialisiert.
Also am Ende von diesen 6 Monaten weiß der Kunde auch, wie viel Geld er gespart hat mit
richtig. Genau. Und wichtig, der Recruiter bekommt nicht seine Provision für die Verlängerung des Vertrages, sondern wenn er diese Kennzahl erreicht. Weil ich habe die Hypothese, dass jeder, der durch uns Geld spart und schneller seinen Mitarbeiter bekommt, der wird immer wieder kommen. Das spielt mir für mich keine Rolle, ob er verlängert oder in 2-3 Monaten wiederkommt.
Und daran erreicht er seine Provision?
Ja.
Also wenn der Wert über- oder unterschritten ist.
Genau.
Spannend. Auch wieder massives Umdenken. Was war der rückblickend der größte Fehler, den ihr jemals gemacht habt in der Firma?
Ich würde das vielleicht nie als Fehler bezeichnen, sondern Learnings. Mhm. Also einfach, das hat uns etwas gezeigt, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ich habe mal mit Jan einen großen Sprung gemacht. Es war von 21 auf 22. Dann sind wir von, ich glaube, 4,75 Millionen auf knapp 9 Millionen Umsatz gesprungen und das von 30 Mitarbeitern schon auf knapp 100. Und damals haben wir sehr viel geheiert und mussten aber leider feststellen, dass unsere Teamleads noch nicht dafür vorbereitet sind.
Ja.
Wir haben Menschen promoted, die gut in der Sache waren. Also vielleicht ein guter Vertriebler, der wurde dann Vertriebsleiter. Leider hat sich dann aber gezeigt, dass seine Social Skills nicht so gut waren und ich musste Ende 22 34 Menschen kündigen in meinem Quartal. Das war sehr
painful. Das ist painful, ja. Gute Vertriebler sind nicht immer gute Manager. Das ist eine der Binsenweisheiten in unserer Branche.
Ja.
Wen aus der Branche würdest du gerne mal persönlich treffen?
Wow, das ist eine spannende Frage. Mhm. Ich bin gerade sehr begeistert von Con Ferry hier aus Zürich, die in diesem Executive Search-Bereich sind, auch über 5000 Mitarbeiter groß. Das wäre für mich spannend.
Kann ich dir vielleicht einen Geschäftsführer, wenn du dich nicht kennst, vorstellen?
Super, würde ich mich sehr freuen.
Gut, dann möchte ich dir, Michael, noch die Chance geben, eine Message an die Audience rauszugeben, was du immer schon mal den anderen Stefan in Deutschland sagen wolltest, den Hayes, den Adecos, den Michael Page, den Egon Zehnder, Con Ferris dieser Welt, die hören dir jetzt alle zu.
Also ich freue mich erstmal auf die Zukunft gemeinsam und ich hoffe, dass wir etwas schaffen und kreieren, das vor allem Deutschland wieder auf das Stellenwert bringt, was es verdient, weil ich glaube, dass wir in Deutschland ein unglaublich mega große Talente haben, speziell im Zeitalter von KI und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da da drin Vorreiter werden.
Das wünsche ich mir auch, dass wir in Deutschland die Transformation von der Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft hinbekommen, weil das bedeutet das Ultima Ratio. Wenn ein Jurist ein KI-Experte ist, wenn ein Schreiner ein KI-Experte ist, wenn ein BWLer ein KI-Experte ist, und alle, egal welche Grundausbildung du immer noch KI-Experten, dann wird es sehr stark die Weiterentwicklung der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft voranschreiben. Und rein grundsätzlich können wir das. Ja? Mhm. Wir tun uns da auch noch sehr schwer, glaube ich. Wir sind ja beide hier in der Schweiz, und im Deutsch-Schweizer Vergleich sehe ich schon, dass in der Dienstleistung muss man eine positivere Attitüde haben, als wir das in Deutschland so oft haben, wenn ich das sagen darf. Ich habe da so eine witzige Anekdote. Ich habe mal Englisch in Amerika gelernt, mhm, und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Beim Jugendfreund von meinem Vater. Mein Vater ist in Kolumbien aufgewachsen. Das ist der Bill. Der ist Professor für Geschichte an der University of Illinois gewesen, und der hat gesagt, seitdem ich deinen Vater kenne und den Vater von deiner Vater und die ganzen Deutschen, die waren auf der deutschen Schule in Bogota, ja, habe ich festgestellt, dass die Deutschen unheimlich leistungsfähig sind, aber unheimlich negativ. Was ihren Staat angeht, was ihre Demokratie angeht, was ihre Errungenschaften angeht. Der Deutsche redet immer darüber, dass alles scheiße ist, während jeder Kolumbianer sich danach sehnt, in Deutschland zu leben oder zu arbeiten oder das zumindest bewundert. Nicht jeder Kolumbianer will nach Deutschland kommen, aber da größten Respekt dafür hat. Und ich glaube, damit schließe ich auch den Podcast ab. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, wie man so schön sagen würde. Seid stolz auf das, was ihr erreicht habt und was ihr auch noch erreichen könnt. Das Leben ist eine Journey und es ist ein Privileg, diese Reise gehen zu können.
Unterschreibe ich. Hast du ja schon gesagt.
Mit diesen Worten, over and out, gutes Geschäft. Und jetzt schaltet den Computer ab. Und dann zieht ihr euch das erste KI-Video rein, um euch auf eure Reise zu geben. Over and out.
Danke, Thomas. Ciao.
Ciao. Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.